Willkommen bei Gast und Geber, dem Interview-Podcast über Social Entrepreneurship. Mein Name ist Isabel und in diesem Podcast möchte ich gerne Gründer, Startups und Unternehmen beleuchten, die im sozialen und nachhaltigen Bereich angesiedelt sind. Wer steckt dahinter? Was sind das für Personen, die Impact-Startups gründen und was treibt sie an? Wie viel soziales Unternehmertum braucht die Wirtschaft, um nachhaltig für positive Veränderungen zu sorgen? Aber auch Fragen wie, was ist die Rolle der Politik dabei? Hat die Politik eine Pflicht, Impact-Startups zu unterstützen? Und falls ja, kommt sie dieser Pflicht auch nach? All das möchte ich in diesem Podcast gern herausfinden und lade dazu spannende Persönlichkeiten ein, die von sich selbst, ihren Erfahrungen und ihrer Motivation erzählen, sodass wir gemeinsam mehr über Impact-Startups lernen können. Wenn ihr mögt, dann folgt mir gerne auf Instagram unter Gast und Geber, das und ausgeschrieben. Heute spreche ich mit den beiden Gründerinnen von Mimikry, Nora und Vera. Mimikry stellt Taschen her, die aus kaputten Flüchtlingsbooten gefertigt werden. Außerdem setzt das Mimikry-Team politische Kampagnen für eine humanitäre Flüchtlingspolitik um und gibt Workshops zum Thema Nachhaltigkeit und Leadership. Das Team setzt sich aus Menschen mit und ohne Fluchterfahrung zusammen. Die beiden Gründerinnen sind absolute Powerfrauen. Während des Interviews konnte man in ihren Augen sehen, wie sehr sie für die Sache brennen. Das hat mich nachhaltig beeindruckt. Wir haben Lockdown und das Interview wurde remote aufgezeichnet. Drei Leute in drei Räumen mit unterschiedlicher Internetverbindung macht es natürlich nicht leichter. Ich hoffe daher, dass ihr ein wenig Nachsehen hinsichtlich der Tonqualität habt. Liebsten Dank. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Vielleicht könnt ihr einmal anfangen und euch und Mimikry einmal beschreiben, wer ihr seid und was ihr so macht.
Also, ich fange einfach mal an. Ich bin Vera, ich bin eine von den beiden Co-Gründerinnen von Mimikry. Und Mimikry ist ein Sozialunternehmen, das in Berlin und in Griechenland aktiv ist und ein positives Beispiel für eine nachhaltigere Welt ist, indem wir aus bereits existierendem Material zusammen mit Menschen, die Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt haben, hauptsächlich im Moment Menschen mit Fluchterfahrung, hochwertige neue Produkte herstellen, aber auch politische Kampagnen zum Thema Migration und Diversität machen. Und dieses Thema eben anders uns laut und positiv für dieses Thema einsetzen und Unternehmen und Organisationen, die selbst nachhaltiger arbeiten wollen und inklusiver arbeiten wollen, dabei unterstützen, das zu tun, also sind auch beratend tätig.
Okay.
Das so ganz kurz zusammengefasst.
Ihr habt das Unternehmen gegründet, nachdem ihr in Griechenland beide als Volontäre gearbeitet habt, richtig? Gab es da für euch irgendeinen Schlüsselmoment oder irgendwas, was hat euch dann konkret auf die Idee gebracht, zu sagen, okay, dann machen wir uns jetzt selbstständig?
Also ich würde ehrlich gesagt sagen, dass es ein Prozess war und sehr viele Dinge dazu geführt haben, dass es Mimikry jetzt in dieser Form so gibt. Und aber die Erfahrung vor Ort, also sozusagen zu erleben, dass wir alle Menschen sind, aber mit ganz unterschiedlichen Ausgangssituationen und dass so eine humanitäre Katastrophe passiert so nah bei uns und dass es möglich ist, was zu tun oder diesen Willen zu haben, dann auch vor Ort bei uns was zu tun, da wo wir uns auskennen, da wo wir Netzwerk haben, Impulse, die wir da bekommen haben, die Erfahrungen, die ich da gemacht habe, die bei mir diesen Willen ausgelöst haben, so eigentlich kann jeder und jede sich einbringen und was tun und auch einen Beitrag leisten. Und so ist diese Entstehungsgeschichte von Mimikry und ich würde auch nicht sagen, dass es fertig ist, so wie es ist, sondern dass es sich immer weiterentwickelt mit dem, was so an Herausforderungen kommt und mit dem, wie wir glauben, einen größeren Impact zu haben.
Okay, cool. Ihr achtet bei den Materialien ja nicht nur auf Nachhaltigkeit, sondern auch, dass es regenerativ ist, habe ich gelesen. Also ihr verfolgt auch einen Circular Economy Ansatz. Könnt ihr da vielleicht genau nochmal was zu sagen für die Leute, die das Konzept vielleicht auch nicht kennen und wie genau ihr das dann umsetzt? Also woher nehmt ihr die Materialien und genau, wie sieht da so der Prozess aus?
Ja, also wir versuchen so wenig wie möglich neues Material zu verwenden, weil wir glauben, dass, oder weil nicht nur, weil wir glauben, sondern weil es einfach schon sehr viel Material gibt. Und Circular Economy ist eigentlich ganz einfach erklärt, im deutschen Kreislaufwirtschaft ist ein weniger sexy Begriff, bedeutet, dass die Materialien im Kreislauf bleiben, das heißt wiederverwendet werden und eben nicht ihr Lebenszyklus verlängert wird und sie nicht weggeworfen werden. Und dementsprechend verwenden wir eben Materialien, die schon existieren, hauptsächlich kaputte Schlauchbootmaterial, das auf den griechischen Inseln eigentlich erstmal liegen blieb, bevor solche Projekte und Organisationen wie Mimikry entstanden sind. Das wird eben verwendet, um die Taschen und Rucksäcke zu machen und dadurch natürlich auch Plastikmüll reduziert, der eigentlich anfallen würde. Wir versuchen auch, haben den Ansatz, möglichst haltbare Produkte zu entwickeln, die möglichst lange halten und möglichst für diejenigen, die sie tragen, ein langes gemeinsames Leben bescheren. Wir arbeiten aber auch zusammen mit Firmen oder Unternehmen, die selbst Materialien einbringen, die sie für einen anderen Zweck verwendet haben, ob das Zelte sind oder Planen oder ähnliche Materialien und die eigentlich danach weggeworfen würden, aber eben durch eine Kollaboration mit Mimikry zu neuen Produkten, die wiederum eine lange Lebensdauer haben, umfunktioniert und repurposed werden.
Okay, cool. Und produziert ihr in Griechenland oder in Deutschland oder ganz woanders?
Also wir haben eine Zeit lang, oder die in Deutschland produziert, in der Werkstatt in Berlin. Und seit Juni 2020 produzieren wir in Athen. Und zwar machen wir das in einer Kooperation mit einer lokalen NGO, die Anka heißt. Und wir sind wirklich über diese Kollaboration, weil wir nochmal gemerkt haben, dass wir dort viel größere Wirkungen erzeugen können und dort mehr Menschen und auch dadurch mehr Material an dem Projekt insgesamt teilhaben
können. Okay, cool. Und die Kollektion, habt ihr wechselnde Kollektion oder habt ihr immer, also ein festes Portfolio, wechselt das oder wie sieht das designmäßig bei euch aus?
Das ist sehr kreativ fluide, würde ich das mal benennen. wir sind ja überhaupt nicht aus der Modebranche und habe auch überhaupt nicht den Anspruch, Konzepte, die es dort gibt, die wir vielleicht gar nicht so unterstützenswert finden, wie mehrere Kollektionen im Jahr, die dann auch schon, wenn die nächste Kollektion wieder rauskommt, eigentlich nicht mehr interessant sind, zu replizieren, sondern jedes Produkt, das wir entwickelt haben, in einem ko-kreativen Prozess mit unterschiedlichen Leuten zusammen gestaltet. Also auch das ist nicht einfach entworfen von einzelnen Individuen, sondern eine Zusammenarbeit aus ganz vielen verschiedenen Menschen, die auch davor teilweise noch nie eine Tasche oder einen Rucksack entworfen haben und ist dann Teil unserer Produktpalette. Und natürlich haben wir aber in dem Prozess, bei dem es nämlich gibt, seit 2017 Produkte entwickelt, die besser verkaufen und manche, die nicht ganz so gut verkaufen oder die doch schwieriger sind herzustellen. Und dementsprechend machen wir so alle paar Monate eine Überprüfung dessen, welche Produkte wir weiterhin fertigen wollen und immer auch wieder neue Design-Sessions, wo wir unterschiedliche Menschen mit einbeziehen, um ein neues Produkt zu entwickeln. Aber ich glaube, wenn jetzt jemand aus der klassischen Modebranche einen Blick in unsere Kollektionsentwicklungsprozesse werfen würde, wäre im schlechtesten Fall etwas verwirrt und im besten Fall sehr positiv überrascht darüber, wie wir das gestalten.
Okay, sehr gut.
Ja, das Schöne ist auch, dass wenn wir Kollaborationen nochmal abstimmen kann, was es da für Bedürfnisse an Produkten gibt. Also dass man zum Beispiel überlegt, was passt gut zu dem Material, was ihr habt, was passt gut auch zu den Bedürfnissen, die eure dann Nutzer oder also dass da so ein auch ein bisschen Kreativität ist, je nachdem, mit wem wir sozusagen zusammenarbeiten.
Und wonach sucht ihr eure Kollaborationspartner aus?
Also es ist so, dass wir als es angefangen hat mit den Anfragen zu Kollaborationen, uns nochmal zusammengesetzt haben und überlegt haben, wie wir denn so eine Kollaboration gestalten wollen, also eine Zusammenarbeit und ein gemeinsames Projekt. Und uns ist super wichtig, dass wir jetzt nicht ausschließlich die Fertigungs- oder die Werkstatt für unsere Partner sind, und dass es auch über die Inhalte geht. Wir machen ja die Taschen und die Produkte nicht nur, weil wir glauben, dass die Welt unbedingt noch mehr Taschen braucht, sondern dass diese Produkte irgendwie auch eine Geschichte haben und auch eine Geschichte erzählen sollen und können. Und das heißt, dass wir uns überlegen, was für ein Material ist es, warum, woher kommt es, und wenn es zum Beispiel im Zusammenhang mit Diversität steht, dass wir dann sagen, okay, was bedeutet denn Diversität bei euch? Also dass wir versuchen, auch so einen Dialog zu starten, warum gibt es dieses Material überhaupt, kann man in Zukunft nicht drüber nachdenken, schon im Vorfeld zu überlegen, was passiert nach der eigentlichen Nutzung damit, um eben diese Themen Kreislaufwirtschaft oder auch Diversität oder auch Integration von Menschen, die Schwierigkeiten haben, im Arbeitsmarkt, anzukommen, so mitzugeben. Also diese Produkte, die wir Designs, der haben auch noch einen weiteren Zweck, außer der Zweck, eine Tasche zu sein.
Ja, okay. Ihr habt ja auch eingangs gesagt, dass ihr eben nicht nur produziert, sondern dass ihr eben auch Workshops gibt und eben beratend tätig seid. Wie ist es so von eurer eigenen Denkweise quasi so der Shift? Also ist es so 50-50 oder ist so der Fokus schon auf den Taschen und das andere macht ihr noch zusätzlich?
Ja, spannende Frage. Also ich glaube, sozusagen aus der persönlichen Sicht gibt es da schon einen großen Shift, weil wir jetzt, seit die Produktion auch in Griechenland ist und viel auch, was den Designprozess der Taschen und so betrifft, in Griechenland passiert und deswegen jetzt persönlich uns beide nicht mehr so in unserem täglichen Geschäft nicht mehr ganz so eine große Rolle spielt. Aber wenn ich jetzt sozusagen einen Schritt zurücktreten würde und auch gesamt Mimikry und wo soll es hingehen und wie soll es sich entwickeln, würde ich schon sagen, dass die Produktion von nachhaltigen Produkten mit bereits existierendem Material in Kollaboration eine sehr, sehr große Rolle immer noch und weiterhin spielen wird. Und auch jetzt gerade dadurch, wie wir das in Griechenland aufgebaut haben und welchen Impact das in Griechenland haben kann, auf keinen Fall jetzt sagen würde, okay, das wird sozusagen komplett sich umschiften und irgendwann wird Mimikry nur noch beratend tätig sein, sondern das ist einfach eine Ergänzung dessen und auch ein Teilen der Erfahrungen, die wir daraus gemacht haben, mit welchen Methoden wir gearbeitet haben, die irgendwie erfolgreich sind, und das zu erweitern, aber jetzt nicht mit dem Anspruch, das eine durch das andere zu ersetzen.
Okay. Und ein Thema in euren Workshops ist ja unter anderem auch Leadership, habe ich gesehen. Warum genau? Ist es einfach, weil ihr sagt, dass man generell Leadership verändern soll oder einfach in Bezug auf, wenn man mit verschiedenen Kulturen zusammenarbeitet, dass man das quasi berücksichtigt, oder was genau behandelt ihr da thematisch?
Also es kommt immer sehr darauf an, mit welchen Teams wir arbeiten und wie die Teams auch schon selber aufgestellt sind. Aber letztendlich geht es uns darum, die Menschen auch persönlich zu erreichen. Und jede Person kann in dem eigenen Wirkungskreis Leadership übernehmen. Und die Frage ist eben, bis wohin und in welchem Umfang. Und das mit den Menschen zu diskutieren, zu erarbeiten und den Leuten auch bewusst zu machen, was für eine eigene Rolle sie einnehmen können, wenn sie das wollen, ist sozusagen ein ganz zentraler Bestandteil von diesem Workshop.
Ja, vielleicht noch ganz kurz ein Satz ergänzend dazu. Das ist ja schon, ich meine, leider fällt es mir schwer, Worte zu verwenden, die nicht dann jetzt schon so böse klingen, aber aus unserer Sicht oder alles, was wir machen, machen wir schon total aus so einem Purpose-Sinn. Und wir haben schon das Gefühl, auch die Anfragen, die wir bekommen haben oder bekommen und auch wie sich so grundsätzlich Dinge entwickeln, dass diese Frage nach der Sinnhaftigkeit, außer jetzt beispielsweise im klassischen Sinne der Profitmaximierung, sich ganz viele Unternehmen und ganz viele Organisationen immer mehr stellen und eben auch vor allem die Personen, die in diesen Organisationen und Unternehmen Führungspositionen innehaben und da auch irgendwie gemeinsam mit ihren Teams Purpose Statements und wirklich auch, was ist eigentlich der Sinn dessen, was wir hier gemeinsam tun und wie können wir den zusammen gestalten und den dann auch dadurch zusammen verkörpern und leben. Und das ist, dass da sozusagen im Bereich Leadership und Purpose ein sehr großer Bedarf ist und ein sehr großes Interesse ist und das auch irgendwie interessant ist zu sehen, weil ich glaube, da hat sich schon auch viel verändert in den letzten Jahren hin von die kleinen neuen Sozialunternehmen bekommen Beratung und Unterstützung von den klassischen Großen. Wie macht man denn irgendwie, wie macht man richtig Business? War, glaube ich, vor ein paar Jahren noch viel mehr der Fall als jetzt, wo es irgendwie so ein gegenseitiges Lernen gibt und bestimmt die großen Player irgendwie Punkte haben, die sie weitergeben können, aber eben auch Organisationen, Unternehmen, die sich anders aufgestellt haben von Anfang an, nämlich um soziale Herausforderungen zu lösen und Positivbeispiele für die Gesellschaft zu entwickeln. Und das ist auch schön zu merken, dass da auch das Interesse danach da ist, das eben auch in anderen Bereichen umzusetzen.
Ja, auf jeden Fall. Ihr habt ja mit eurer Arbeit nicht nur, also auf der einen Seite seid ihr natürlich Unternehmerin, aber ihr kämpft ja auch quasi für die Vision und für die Idee im größeren Sinne, den Purpose, den du auch gerade angesprochen hast. Würdet ihr euch selber eher als Unternehmerin oder eher als Aktivistinnen sehen?
Entscheiden.
Muss nicht unbedingt. Ihr könnt doch beides sein.
Vielleicht ist ja auch eine von uns ein und die andere das andere. Also ich glaube, ich würde mir schwer tun, mich jetzt für eins von beiden zu entscheiden. Wir haben von Anfang an gemerkt, dass es eigentlich total spannend ist und ganz viel Musik da drin ist, Dinge zusammenzudenken, die man vielleicht nicht auf den ersten Blick so zusammendenkt, weil wo man gehören irgendwie nicht so richtig zusammen. Und ich meine, das Schöne ist eigentlich, dass man ja beides sein kann. Also wieso muss Unternehmertum unabhängig von sich für bestimmte Themen einsetzen passieren? Und ich glaube, dass eigentlich Verantwortung volles Unternehmertum sich für bestimmte Themen einsetzt, dass man bestimmte Themen auch versucht zu besetzen und die voranzutreiben und am besten nicht alleine, sondern mit einer Gruppe oder mit anderen Unternehmen oder mit einem Netzwerk, die für ähnliche Themen brennen und so zusammen auch Wandel oder Wandel erzeugen. Genau, also ich würde mich nicht entscheiden wollen und können.
Ja, das verstehe ich gut. Könnt ihr ein bisschen was über eure Teamzusammensetzung vielleicht erzählen? Also wer, ihr habt es ja eben schon angedeutet, ihr produziert in Griechenland, aber wie ist so das ganze Mimikry-Team aufgestellt?
Ja, also wir haben eben unser mittlerweile relativ größeres Produktionsteam in Griechenland und also nicht nur Produktionsteam, sondern wirklich auch Design- und Entwicklungsteam. Und da arbeiten ganz unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Ländern mit und ohne Fluchterfahrung zusammen. Es sind knapp 10 Personen, die dort beschäftigt sind mit der von Kundenbestellungen bis Designentwicklung, von die ganzen Aspekte. Und dann sind wir in Berlin aktuell noch ein ganz kleines Team, was eben die Beratungsgeschichten und die politischen Kampagnen macht. Da sind wir aktuell zu fünft und arbeiten aber eben auch teilweise noch an anderen Projekten. Und genau, das ist im Moment das Mimikry-Team in Berlin und in Athen.
Sehr gut. Jetzt sind letztes Jahr in Griechenland, oder es ist ja immer noch, die Flüchtlingssituation ist ja immer noch kritisch, aber gerade letztes Jahr ist es ja nochmal relativ stark in den Medien aufgekommen. Macht euch das, ich meine, ihr beschäftigt euch ja jeden Tag mit der Thematik und kämpft jeden Tag darum, die Situation besser zu machen. Ist das auch manchmal frustrierend, wenn man dann sieht, wie schlimm und wie grausam die Situation dann irgendwie doch weiterhin immer noch ist?
Absolut. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass wir seit 5 Jahren von der Krise sprechen und eigentlich definiert man ja eine Krise als etwas, was zeitlich begrenzt ist. Also es ist eigentlich etwas, was es gar nicht geben sollte, dass wir jetzt seit 5 Jahren von einem krisenähnlichen Zuständen sprechen. Und ich auf jeden Fall würde ich sagen, ist es ernüchternd und auch immer wieder furchtbar, dass es so weitergeht. Aber und gleichzeitig wollen wir aber auch raus aus dieser Ohnmachtshaltung, also die uns zu motivieren, was kann man denn eigentlich tun? Und dazu sind dann zum Beispiel die Kampagnen, die wir durchführen und dann auch nie alleine, sondern immer mit ganz vielen anderen Organisationen, um eben auch anderen Menschen das Gefühl zu geben, es gibt etwas, was wir tun können. Man kann seine Abgeordneten anschreiben, man kann an gewissen Organisationen sich einbringen, um eben raus aus dieser, wir können alle nichts dagegen tun, Haltung zu unternehmen.
Wie würdet ihr die politische Unterstützung einschätzen, was jetzt euch als Unternehmen angeht oder generell Unternehmen, die sich in dem Bereich einsetzen? Also habt ihr das Gefühl, dass ihr von Politikern gesehen werdet oder ist da noch Nachholbedarf?
Voll die gute Frage. Ich glaube, da ist auf jeden Fall noch Potenzial für mehr Sichtbarkeit, mehr Kollaboration. Wir haben auch immer schon gesagt, aber es ist auch einfach eine Kapazitätsfrage, mal wirklich sichtbar zu machen, wie viele Organisationen, Initiativen etc. es nicht nur ja in Deutschland, sondern in ganz Europa gibt, mit denen wir auch vernetzt sind, die mit Menschen mit Fluchterfahrungen schon lange zusammenarbeiten, zusammen coole Dinge umsetzen, wo ganz klar Realität ist, was wovon ja dann gesprochen wird, oft in je nachdem in welchen Kreisen, dass es überhaupt nicht möglich ist, sowas zu erreichen. Und das ist schon also ich glaube, da gibt es eigentlich seit 5 Jahren auch ein extrem großes Potenzial und das ist auch das, was mich so antreibt dabei, das zu tun, ist, dass es eigentlich, glaube ich, gar nicht so schwierig ist und total Spaß machen kann und total ein schönes Gefühl sein kann und auch als Land, als Gesellschaft ein positives Gefühl erzeugen kann und alle Menschen, die wir kennen und alle Organisationen, die wir kennen, die sich damit eben beschäftigen, auch über, also einfach so ein grundsätzliches positives Empfinden haben und dementsprechend, glaube ich, gibt es noch ganz viel Luft nach oben und trotz der erlüchternden teilweise Entscheidungen oder Handlungsunfähigkeit irgendwie Spaß dabei und eine Freude daran, eine nachhaltige, inklusive, diverse Gesellschaft irgendwie mitzugestalten.
Ja. Hättet ihr denn für jemanden, der jetzt sagt, er möchte sich irgendwie in der Thematik einsetzen, irgendeinen Tipp, was man machen kann? Weil ich finde, damals, als so die erste große Flüchtlingswelle kam, war das ja super groß in den Medien. Ganz viele Leute haben Klamotten gespendet. Man konnte sich irgendwie engagieren, indem man, ich weiß nicht, Deutschunterricht gegeben hat. Und dann ist das ja aus den Medien irgendwann komplett, oder vielleicht nicht komplett, aber sehr stark zurückgegangen. Ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt jemand sagt, ich würde mich gerne einsetzen, dass die Person gar nicht weiß, wo oder wie. Habt ihr da vielleicht irgendeinen Tipp?
Ja. Wir haben immer wieder, veröffentlichen wir auch auf unserem Blog genau zu solchen Fragen auch Antworten, wo wir zum Beispiel Organisationen vorstellen, die sich sowohl in Deutschland, aber auch in Griechenland engagieren und wo man sich einbringen kann oder wo man also entweder mit Zeit oder auch Organisationen, an die man spenden kann. Wir haben Bücher vorgestellt, von denen wir glauben, dass sie interessant sind, um nochmal mehr über die Themen, mit denen wir uns beschäftigen, zu lernen, um einfach auch die Möglichkeit mal damit zu beschäftigen und wenn gewollt, auch sich aktiv einzubringen.
Ja, ich glaube, es gibt so unzählige Möglichkeiten, je nachdem auch, worauf man Lust hat und was man irgendwie gerne macht. Und da kann man sozusagen ganz, ja, sich erstmal vielleicht überlegen, so, was mache ich gerne, was macht mir Spaß, und dann gibt es dazu auch Möglichkeiten, sich zu engagieren, sich einzubringen. Ich würde auch alle Art von Antirassismus Engagement, Training, Arbeit mit einbeziehen, weil ich glaube, wenn wir ein anderes Bild von Menschen aus anderen Ländern hätten, dann gäbe es auch viele der politischen Entscheidungen, die es jetzt gerade so gibt, auch gar nicht.
Ja, das glaube ich auch. Was ist für euch so die größte Herausforderung, ist vielleicht stark, aber was ist so einer der größten Herausforderungen, die euch vielleicht so im Unternehmeralltag in dem Bereich begegnet?
Du meinst jetzt insgesamt oder in dem Bereich, ich habe es nicht verstanden, ehrlich gesagt.
Ja, also in dem Bereich, genau, also in eurer persönlichen Arbeit, die ihr leistet, was euch quasi so die größte Herausforderung bereitet. Also quasi in Mimikris Bereich.
Du hast absolut recht, es ist super schwierig, die eine große Herausforderung zu nennen, weil es gibt schon viele oder einige. Ich würde sagen, was ich als sehr große Herausforderung empfinde, ist, viele Dinge gleichzeitig gut können zu sorgen, also so, oder diesen Anspruch zu haben, vor allem in der Aufbauphase, sehr viele Themen bedienen müssen und erstmal nicht so zu wissen, wo man den Fokus drauf legt. Ich würde sagen, wir haben es sehr gut gelöst, weil wir irgendwann verstanden haben, wir müssen das überhaupt gar nicht alles können. So, es gibt Leute, die können das und die können es dann noch richtig gut machen, und das müssen nicht wir beide oder unser Team alleine leisten. Aber das war echt, finde ich, eine sehr große Herausforderung.
Ja.
Ich würde mal also in Richtung, auch nochmal in politische Rahmenbedingungen denken, im Sinne von Herausforderungen. Es ist natürlich aktuell, und nicht nur für uns, sondern ich glaube für alle Unternehmen, die eben nachhaltiger und inklusiver wirtschaften wollen, eine Herausforderung, dass die Rahmenbedingungen im Moment so sind, dass man halt umweltschädliche, nicht unter Sozialstandards gefertigte Materialien total günstig einkaufen kann und damit Produkte zu Preisen anbieten kann, die natürlich total schwierig im Wettbewerb zu vergleichen sind, und schon dann der Anspruch, also die Herausforderung zu sein, wie setzen wir unsere Werte konsequent um und haben trotzdem ein Preismodell, das in der aktuellen Konstellation oder Welt irgendwie auch umsetzbar ist. Und natürlich jetzt bestimmt weiterhin total viele Herausforderungen, aber wenn da Rahmenbedingungen nochmal anders wären, dass man zum Beispiel als Unternehmen, wenn man auch soziale und ökologischen Mehrwert leistet, andere Formen von Steuern zahlen müsste oder andere Formen von Förderung erhalten würde, würden sich unsere Herausforderungen auf jeden Fall etwas minimieren.
Ja, das glaube ich auch. Ja, ich habe so den Eindruck, politisch so ein bisschen was tut sich, aber wirklich in Schneckentempo. Wie habt ihr beide euch kennengelernt? War das damals dann, als ihr beide Volontäre wart, oder kanntet ihr euch schon vorher?
Wir kannten uns schon vorher. Wir haben zusammen studiert in Berlin und haben uns am ersten Tag unseres Masterstudiums getroffen. Und waren deshalb schon befreundet.
Okay, cool. Dann habe ich noch zwei letzte Fragen. Die eine ist, wolltet ihr schon immer Unternehmerin werden, oder hat sich das dann dadurch entwickelt, sozusagen, weil ihr den Need gesehen habt, da jetzt anpacken zu müssen?
Also ich hatte jetzt nicht den konkreten Wunsch, schon immer Unternehmerin zu werden. Das hat sich irgendwie dann als der richtige Weg angefühlt, das zu machen. Und eigentlich, also war es mir total wichtig, das nicht ausschließlich als soziale Aktivität sozusagen zu sehen, als Sozialunternehmertum zu denken, weil ich finde, dass beides viel zu oft getrennt gemacht und auch betrachtet wird. Und diese Kombination von sozialen Mehrwert schaffen und ökologischen Mehrwert schaffen aber eben auch Arbeitsplätze und Geld zu verdienen damit. Das finde ich etwas, was irgendwie so lange nicht zusammengedacht worden ist bei uns. Und deswegen ist dieser Ansatz für mich dann auch so der einzig richtige gewesen. Und bin total froh, dass wir diesen Weg gegangen sind.
Ja, also da muss ich auch so sagen, ich sehe das ähnlich, weil ich finde, was ich halt so spannend finde, gerade auch an der Art von Unternehmertum, ist, dass der Konsument, also ich meine, ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass ein Großteil der Leute, die bei euch einkaufen, natürlich auch ethisch und emotional und so von der Einstellung dahinter stehen. Aber grundsätzlich ist es halt ja trotzdem so, dass die Person, die dann einkauft, ihr eigenes Konsumverhalten ja noch nicht mal groß ändern muss. Weil wenn sie eine Tasche kauft, dann würde sie die Tasche wahrscheinlich sowieso woanders kaufen. Und das finde ich irgendwie das Spannende daran, weil man, wenn man sowieso kauft, kann man es halt auch gut machen quasi. Deswegen glaube ich, brauchen wir da noch viel mehr von. Okay, und du, Vera, wie war es bei dir? Also hattest du das schon immer auf dem Schirm oder hat sich das bei dir dann auch so ergeben?
Ich glaube, ich war das erste Jahr von Mini-Krise damit beschäftigt, überhaupt mal zu anzunehmen, dass es vielleicht sein kann, dass ich eine Unternehmerin sein kann. Also das war auch, glaube ich, ein totales Lernen darüber, was man sich selber zutraut und was man irgendwie, welches Bild man von sich selbst hat. Und ich glaube, beides war so der Fall, dass ich einerseits überhaupt nicht dieses Bild von mir selber hatte. Also ich war davor eher im politischen Bereich aktiv und auch, dass ich mir das nicht zugetraut habe und dass dann irgendwie erstmal so eine komische Diskrepanz war zwischen, ich mache es aber die ganze Zeit, aber ich traue es mir irgendwie nicht zu, bis sich das irgendwann mal so geschlossen hat und auch die politischen Aspekte irgendwie erst gedacht habe, aber jetzt kann ich gar nicht mehr so richtig politisch sein, wenn ich jetzt Unternehmerin bin. Und auch da zu merken, das kann man auch integrieren und man kann irgendwie genau so sein, wie man halt ist und unterschiedlichste Aspekte dessen, wer man ist, auch so miteinander verbinden. Insofern war es irgendwie auch auf einer persönlichen Ebene total die Lern- und Wachstumserfahrung.
Ja, sehr schön. Dann habe ich eine letzte Frage und zwar, habt ihr beide ein Vorbild oder jemanden, der euch inspiriert?
Ich finde voll fies, aber wenn ich jetzt nichts sage, dann kann ja nicht sein, dass ich mich niemand inspiriert. Weißt du?
Aber vielleicht ist es keine spezielle Person, das kann natürlich sein. Manchmal sind es ja auch so Alltagsbegegnungen, die einen inspirieren. Also mir geht das ganz oft so zumindest.
Ja, also ich kann jetzt, glaube ich, gerade aus dem Stegreif keine einzelne Person hervorheben. Ich kann sehr deutlich hervorheben, dass mich extrem viele Frauen inspirieren und auch extrem viele Frauen in Mimikry und auch in den Aufbau von Mimikry in Griechenland involviert waren, dass uns auf unserem Weg total viele unterschiedliche, starke Frauen, die selber dafür gekämpft haben, ein Unternehmen zu gründen, Funding zu bekommen, das irgendwie mit Familie zu vereinbaren, politische Bedingungen zu verändern. Und grundsätzlich habe ich das Gefühl, gibt es ganz glücklicherweise schon ganz viele, immer noch zu wenig, aber tolle, bewundernswerte Frauen, die mich immer wieder auf unterschiedlichste Art und Weise inspirieren und motivieren.
Ich würde vielleicht doch noch sagen, bei mir sind es gar nicht unbedingt jetzt so gerade Menschen, aber dass ich so ein Gefühl in den letzten Jahren mitgenommen habe. Und zwar so, dass ich immer wieder Leuten begegnet bin oder so Haltungen, Organisationen, die einfach so einfach ausprobiert haben und gemacht haben. Und ich finde es irgendwie total inspirierend, das zu sehen, weil man, wenn man sich einmal sagt, entweder probiere ich es und ich stehe halt da, wo ich, also wenn es nicht klappt, stehe ich da, wo ich jetzt bin. Und wenn ich es probiert habe und es klappt, dann ist es besser. Dann, ich finde, das ist irgendwie so eine sehr einfache Rechnung und die versuche ich mir sehr zu Herzen zu nehmen. klappt nicht immer, aber immer mal wieder. Und es ist irgendwie ein gutes Gefühl, einfach Dinge auszuprobieren, weil dann weiß man auch, ob sie klappen oder halt dann eben auch nicht, aber dann ist es in Ordnung.
Cool. Perfektes Schlusswort, würde ich sagen. Das Amen zum Sonntag, aber ich stimme dem total zu. Okay, cool. Dann danke ich euch für die Zeit und für die super spannenden Einblicke. Und ich fand es sehr inspirierend, das kann ich vielleicht auch noch sagen.
Danke dir.
Das war die heutige Folge von Gast und Geber. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund.